For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres neuen Podcasts For Better Working Life, der NWX-Podcast. Und hiermit auch zu der ersten Folge von The Briefing. Hier beleuchten wir einmal im Monat gemeinsam mit unserem Xing-Arbeitsmarktexperten Dr. Julian Stahl alles um die neuesten Trends und Entwicklungen im Arbeitsmarkt. Hi Julian, schön, dass du hier bist.
Hallo Alina und an der Stelle auch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer eine kurze Einführung zu dir. Mir gegenüber sitzt Alina aus dem NWX-Team und ich habe die Ehre, das mit ihr zusammen heute hier für euch aufzunehmen.
Genau. Ja, Julian, unser Format ist kurz und knackig. Lass uns am besten direkt einmal einsteigen. Wie steht's denn aktuell um unsere wirtschaftliche Lage?
Leider gar nicht so rosig. Ich hätte gerne begonnen, die erste Folge mit blühenden Landschaften und nur guten Nachrichten zu machen. Aber just dieser Tage hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft nach unten korrigiert. Sie erwarten jetzt minus 0,2% Wachstum für dieses Jahr. Und auch fürs kommende Jahr nur noch rund 1% Wachstum. Und ein paar Wochen vorher hat das Handelsblatt Research Institut um Bert Rürup schon etwas noch düstere Zahlen in den Wind geschrieben oder in die Welt geschrieben. Und zwar gehen sie davon aus, dass sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr die deutsche Wirtschaftsleistung um rund 0,9% zurückgehen wird. Was dann nach einem Rezessionsjahr 2023 bedeuten würde, dass wir 3 Rezessionsjahre in Folge hätten, was es tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg so noch gar nicht gab. Also leider dunkle Wolken am konjunkturellen und am Wirtschaftshimmel in Deutschland.
Das ist jetzt ja direkt ein ganz schön harter Einstieg und hört sich nach einigen Herausforderungen an. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt in diesem Zusammenhang aus?
Ja, das ist in der Tat ein etwas düsterer Einstieg und erinnert auch so ein bisschen an die erste Folge von Mark Sven und seinem Stargast Richard David Precht, wo sie gesagt haben, wir hatten vor ein paar Jahren eine euphorische Stimmung und goldene Zeiten und haben jetzt gerade etwas Düsteres. Und das sieht man, wie gesagt, auch in der Wirtschaft und auch am Arbeitsmarkt. Am Arbeitsmarkt ist es so, dass wir aktuell rund 2,8 Millionen Arbeitslose haben. Das sind deutlich mehr als zum Beispiel noch im Ende 2022, als wir noch auf so einem aus dem Corona-Rebound noch sehr gute Zeiten eigentlich am Arbeitsmarkt hatten. Da waren es unter 2,5 Millionen. Wir haben derzeit nur noch laut IAB rund 1,3 Millionen offene Stellen. Das ist um rund ein Drittel zurückgegangen gegenüber Ende 2022, als es rund 2 Millionen offene Stellen waren. Und dementsprechend gibt es weniger Notwendigkeit für Unternehmen, um Talente zu kämpfen. Also ist dementsprechend auch etwa im gleichen Rahmen die Anzahl an bezahlten Stellenanzeigen im Markt auch zurückgegangen. Also schon muss man sagen, die Wirtschaftskrise, die Rezession, die schlägt sich auch auf den Arbeitsmarkt im Hier und Jetzt durch. Und wir haben in den letzten etwas über 1,5 Jahren deutlich federn lassen, was den Arbeitnehmermarkt angeht.
Ich habe das Gefühl, dass trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen die Anforderungen der Bewerber trotzdem steigen. Was denkst du darüber?
Ja, das ist in der Tat so, denn das Selbstvertrauen von Bewerberinnen und Bewerbern ist, glaube ich, gestiegen, weil wir uns trotz der Wirtschaftskrise eigentlich schon relativ gesehen in einem Arbeitnehmermarkt befinden. Und um das einmal zu sagen oder darzulegen, warum das nicht unbedingt ein Widerspruch ist, lohnt sich einmal so ein bisschen der langfristige Blick zurück. Also wir sind jetzt, wir haben etwas mehr Arbeitslose, hatte ich ja eben gesagt, als es zum Beispiel noch Ende 2022 der Fall war. Trotz alledem liegt aktuell die Arbeitslosenquote laut Bundesagentur für Arbeit bei 6,0%. Nun bin ich ja schon ein paar Semester älter. Und als ich selber in der Oberstufe war, zum Beispiel März 2005, da lag die Arbeitslosenquote bei über 12,5%. Das heißt also, die hat sich mehr als halbiert seitdem. Und auch, was die offenen Stellen angeht. Ich habe gerade gesagt, wir sind jetzt in der kurzen Frist von 2 Millionen auf 1,3 Millionen gefallen. Aber auch der Wert ist höher als er, sagen wir mal, in einem normalen Vor-Corona-Jahr 2017, da lag er bei 1,1, 1,2 Millionen. Also wir haben auch heute trotz alledem mehr offene Stellen, als noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und auch das ist ganz, ganz spannend, den Vergleich. Die Kennzahl, eine meiner Lieblingskennzahlen, die sogenannte Vakanzzeit. Das ist die Dauer, wie lange eine Stelle im Normalfall unbesetzt bleibt. Die lag im November 2017 bei 103 Tagen, also auch immerhin etwas über 3 Monate, und liegt aber heute bei durchschnittlich 154 Tagen. Das heißt also, trotz der Wirtschaftskrise ist es heute für Unternehmen deutlich schwieriger, zumindest im Mittel, offene Stellen zu besetzen. Und weil auch die Bewerberinnen und Bewerber, glaube ich, teilweise um ihren Wert wissen und darum, wie schwierig es für Unternehmen ist, offene Stellen zu besetzen, haben sie meiner Meinung nach auch mehr Selbstvertrauen und gehen auch in, sagen wir mal, Vorstellungsgespräche, Einstellungsgespräche mit einer breiteren Brust und sind auch durchaus gewillt, mehr Dinge zu fordern, als das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre.
Also es sind anscheinend viele Signale, die sagen, weiter so geht es nicht mehr. Und Arbeitgeber müssen jetzt eigentlich handeln. Was würdest du denn Unternehmen deiner Meinung nach empfehlen, um auf diese Entwicklung zu reagieren?
Naja, jetzt im Hier und Jetzt ist es ja so, dass wir tatsächlich einmal sehen, der Druck ist ein bisschen raus, relativ gesehen. Also das hatte ich ja eben eingangs gesagt. Wenn ich jetzt offene Stellen besetzen will, ist es zwar schwieriger als in der langen Frist, aber es ist, wenn man sich die Zyklen anguckt in der Wirtschaft, durchaus durch die aktuelle Wirtschaftskrise etwas einfacher geworden. Das heißt, wenn ich es mir leisten kann, dann könnte ich eigentlich jetzt besonders in die Talentarbeit investieren, denn ich komme relativ gesehen relativ einfach an Bewerberinnen und Bewerber. Und wenn ich das vor allen Dingen noch mal ein bisschen nach vorne mir angucke, dann ist es halt so, dass der Fachkräftemangel noch deutlich zunehmen wird. Zumindest ich bin da fest von überzeugt. Wenn ich mir nämlich Bevölkerungsprognosen ansehe, dann kann ich nämlich eindeutig sehen, dass die großen Auswirkungen aus dem demografischen Wandel eigentlich erst so ab 2026, 2027 wirklich hart auf uns zukommen. Und um das mal so ein bisschen in anfassbare Zahlen zu packen, zwischen jetzt und 2035, selbst in den Bevölkerungsszenarien, die sehr optimistisch sind, verlieren wir rechnerisch pro Werktag bis 2035 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer netto aus dem Arbeitsmarkt. Das heißt Menschen, die mehr rausgehen als mehr reingehen. Und wenn man das etwas pessimistischer auslegt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Zahl und mein Zitat des Monats, nämlich vom BIFO-Institut und Sandra Zimmermann, die sagt, dass sie für 2034 mit fast 11 Millionen unbesetzten Stellen rechnen. Und sie sagt im Zitat, das wird ein Super-GAU und viele Unternehmen haben noch gar kein Bewusstsein dafür. Das heißt, nach vorne hin, das dicke Ende des demografischen Wandels kommt erst noch. Und um deine Frage zu beantworten, was heißt das für Unternehmen? Das heißt eigentlich, dass sie genau jetzt, wo so ein bisschen der Druck aus dem Arbeitsmarkt raus ist, gut beraten sind, die Weichen zu stellen, damit sie in ein paar Jahren nach wie vor eine schlagkräftige Mannschaft an Bord haben, in der der Faktor Mensch erfolgreich auch tatsächlich zur Verfügung steht und auch erfolgreich eingesetzt werden kann. Und das ist mein ganz klarer Tipp an Unternehmerinnen und Unternehmer, vielleicht nicht nur von Quartal zu denken, sondern mal die etwas längerfristige Perspektive zu sehen und zu sehen, dass man eigentlich genau jetzt gut in Personalarbeit investieren sollte.
Also Recruiting, Talentarbeit, Fachkräftemangel, noch fehlendes Verständnis in den Unternehmen. Personaler scheint es momentan ja ziemlich schwer zu haben, beziehungsweise vor einigen Herausforderungen zu stehen. Wie bewertest du so diese Auswirkungen auf die Personaler, beziehungsweise auch die ganze HR-Branche?
Ja, da haben wir einige sehr spannende Erkenntnisse, und zwar aus dem Xing-Arbeitsmarktreport 2024, den wir hier bestimmt auch nochmal in den Shownotes verknüpfen können. Und zwar ist es tatsächlich so, genau wie du sagst, 84% der Unternehmen oder deren Personaler sehen trotz der aktuellen Entspannung am Arbeitsmarkt haben sie zunehmende Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Das heißt also, 5 von 6 Personalern sehen diese Probleme auch jetzt schon. Und fast 2 aus 3 klagen über Überlastung, hohe emotionale Anspannung und Stress. Das heißt, die stehen auch jetzt schon unter Druck. Und ein Faktor, der sie besonders, ich sag's mal etwas überspitzt, besonders zu nerven scheint, ist, dass sie relativ viel Zeit mit administrativen Zeitfressern verbringen. Also sie verbringen zwar rund die Hälfte ihrer Zeit tatsächlich mit dem Identifizieren von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten und mit der Organisation und Durchführung von Vorstellungsgesprächen, was ja gerade jetzt für einen Recruiter auch wirklich in der Essenz das ist, was er oder sie im Tagtäglichen machen soll. Heißt aber auch, dass die andere Hälfte der Zeit nicht dafür reingeht. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter gefragt, was machen Sie denn in der anderen Hälfte der Zeit? Da kommen dann zum Beispiel solche Themen wie administrative Zeitfresser, Dokumentation, Reporting, KPIs, händisches Arbeiten. Das heißt, da sind auch heute, glaube ich, noch viele Potenziale auch für, sagen wir mal, die Verantwortlichen über der HR-Abteilung, wo man einfach mal drauf schauen kann, kann man da noch etwas digitalisieren? Kann man da meinen Leuten, die an der Front um Talente kämpfen, etwas abnehmen und ihnen mehr Kapazität fürs Eigentliche, fürs Wesentliche geben? Und ich glaube, auch da sind Unternehmenslenkerinnen und Lenker gut beraten, diese Last von den Recruiterinnen und Recruiter zu nehmen für Nicht-Kernaufgaben.
Gibt es da denn schon konkrete Handlungsempfehlungen, wie Personaler es schaffen können, die Arbeit effizienter zu gestalten, gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf KI?
Ja, das ist natürlich noch ein relativ neues Feld. Ich muss auch sagen, da wird auch einiges vielleicht etwas heißer gekocht, als es im Hier und Jetzt schon effektiv gegessen wird. Aber es gibt auch jetzt schon sehr viele spannende KI-Tools, die einem zum Beispiel helfen beim Formulieren von Stellenanzeigen. Gilt natürlich auch für Bewerberinnen und Bewerber. Auch die können heutzutage schon auch in Echtsprache nach Jobs suchen. Und es gibt also beides. Es gibt KI-Tools und es gibt auch, sagen wir mal, klassische digitale Lösungen. Aber da gibt es, glaube ich, einiges, was theoretisch im Werkzeugköfferchen von Personalerinnen und Personalern liegen kann, wenn man sich die Zeit nimmt, sich ein bisschen schlau zu machen, die dann eben repetitive und auch einfach abgebbare Tasks der Software überlassen könnten.
Okay, also du sagst, KI, da ist vieles noch Zukunftsmusik. Gibt es denn jetzt schon Wünsche, die Personaler an ihre Arbeitgeber haben?
Ja, also wenn sie dann Zeit sparen können, die sie nicht zum Beispiel an administrative Aufgaben oder mit administrativen Aufgaben verbringen müssen, dann ist es so, dass tatsächlich viele der befragten Personalerinnen und Personaler wünschen sich einfach, dass sie mehr Zeit haben, für sich wirklich damit zu beschäftigen, zu identifizieren, wer sind denn geeignete Kandidaten, sich wirklich vernünftig auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten, sich mit den Personen zu beschäftigen, die sie vor sich sitzen zu haben, damit es auch nicht so ein anonymes Bewerbungsgespräch ist, sondern damit es auch wirklich den persönlichen Touch hat, den auch KI niemals abnehmen wird. Also auch das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Am Ende entscheiden sich Bewerberinnen und Bewerber für ein Arbeitsumfeld mit Menschen und nicht für die Maschine, die vielleicht diesen Menschen ein bisschen Arbeit abnimmt. Und tatsächlich von den hier im Xing-Arbeitsmarktreport Befragten sagen auch mehr als ein Drittel, dass sie gerne mehr Zeit hätten für aktives Suchen, für das sogenannte Active Sourcing, also für aktive, eigenständige Suche nach neuen geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eben auch die aktive Ansprache von denen. Und dann im aktiven Ansprechen kann natürlich die KI auch wieder helfen, indem sie zum Beispiel den Erstkontakt schon mal vorformuliert.
Okay, alles in allem also mehr Zeit für Menschlichkeit in der Personalarbeit. Kann man das so sagen?
Das ist, glaube ich, das, was sich die Personalerinnen und Personaler wünschen. Und damit das eben auch den Einzug halten kann, wenn der Fachkräftemangel wieder voll durchschlägt in den nächsten Jahren, ist es wichtig, diese Berufsgruppe noch besonders zu stärken.
Ja, dann würde ich sagen, das nehmen wir mal mit in die Zukunft. Vielen Dank, Julian, für deine wertvollen Insights.
Sehr gerne und wir freuen uns über Anmerkungen und Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder einschaltet und zuhört beim Briefing.
Ja, das war die erste Episode von The Briefing. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge.